Die letzten Tage Jesu. Ich bin gerade dabei, das vermehrt zu lesen. Die letzten Tage Jesu. Was hat er getan? Was gibt es da für Abschnitte? Und zumindest heute und das nächste Mal will ich dort mit uns einsteigen, weil ich glaube, dass da wirklich ein paar ganz spannende Dinge passieren. Und wer mitlesen möchte, Matthäus 26, die Verse 30. Und dann werden wir ziemlich weit kommen. Also Matthäus 26, 30. Jesus ist also gerade zusammen. Er hat mit seinen Jüngern das Passamahl eingenommen. Er hat nochmal vorausgesagt, dass er verraten wird und auch wer ihn verraten wird. Wir werden das nächste Mal da ein bisschen drauf eingehen. Und dann gehen sie also weiter. Und dann heißt es, nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, also darum geht es das nächste Mal, du weißt, du wirst verraten und du gehst auf die schwerste Stunde deines Lebens zu und du singst ein Loblied. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Und dann heißt es weiter, Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Angesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der mich verrät, ist da. Und dann kommt Judas und ich glaube, der Rest ist bekannt. Ich habe eine kurze Vorbemerkung zum Thema dieses Gebet, was Jesus spricht. Als Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, spricht er nicht in Unkenntnis. Also ich kenne das manchmal von mir. Also irgendwie, ja Gott, dein Wille geschehe. Und manchmal in unserem Leben ist es Inshallah und Fatalismus und wir nehmen alles hin, was auf uns kommt. Und meinen, wir müssen alles Schwierige in unserem Leben ertragen. Jesus hat es nicht hingenommen. Jesus wusste von Anfang an, warum er kam. Hat er die Svenja nicht so eröffnet? Er hat die Herrlichkeit verlassen, um unseretwillen. Jesus wusste, dass am Ende seines Weges das Kreuz steht. Und was er hier sagt ist, ich bin hier und ich werde tun, was zu tun ist. Und wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann würde ich ihn gehen. Aber ich gehe auch diesen. Er ist hart und schwer, aber er wird zur Erlösung führen. Das ist nicht, ich nehme jeden Schicksalsschlag auf mich und sage, Gottes Wille soll geschehen, sondern ich gehe in etwas hinein, von dem ich weiß, dass Gott mich dazu bestimmt hat. So. Aber ich finde, Jesus ist hier zusammen und er hat ja Petrus bei sich und Johannes und Jakobus. Und das Spannende, Jesus sagt diesen Satz, wachet, also Vers 42, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und was ich spannend finde, dass dieser Satz etwas impliziert. Nämlich, dass wir manche Versuchung haben, weil wir vielleicht das Gebet los sind. Darf ich das nochmal sagen? Wenn es heißt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet, dann impliziert es, dass wir manche Versuchung und Herausforderung haben, weil wir das Gebet in unserem Leben los sind. Jesus lädt uns ein, in etwas hineinzukommen, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, mit ihm verbunden sind, im Gebet sind, weil das Gebet uns nicht nur Kraft gibt zu überwinden, sondern uns auch auf Wegen führt, in denen wir siegreich bleiben. Und was ich spannend finde, wenn ich das nochmal anschaue, es heißt von Jesus, als er hier ist, Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Also, dass diese Momente von Herausforderung und Versuchung kommen, ist etwas Normales. Und Angst und Traurigkeit wollten Jesus überwältigen, sich seiner bemannen und ihn am Ende zu anderen Handlungen führen. Und Jesus geht in dieser Situation in die Nähe Gottes. Und er flüchtet sich in die Verbindung zu seinem Vater und er kräftigt sich in der Gegenwart Gottes. Und er kommt heraus und er weiß, der ihn verraten wird, der kommt auf ihn zu, weil er ihn sieht. Und er davor schon vorausgesagt hat, wer es ist. Und er sagt, jetzt ist meine Stunde gekommen und ich werde siegreich hier herausgehen. Das, was er angekündigt hat, wozu er da ist, das hat er mit Gottes Hilfe vollendet. Wir lesen mal weiter. Jetzt müsste ich was überblättern können. Frank. Oh, hier meine Technik spinnt. Es müsste die Folie 8 sein. Egal, ich kann es auch vorlesen. Nee, du hast recht, das müsste. Also, du siehst es da hinten. Wir sind immer noch bei Matthäus 26, die Verse 68. Petrus saß noch draußen im Hof. Also Jesus wird ja gefangen genommen, verraten, vor dem Hohen Rat verhört. Und dann heißt es, Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Aber als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin an und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur, ich kenne diesen Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist auch du einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hat, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ich versuche es nochmal, wenn es jetzt gut ist. Ja, aber ich kann es wieder steuern. Schau mal, beide haben. Also Petrus und Jesus haben diesen Moment der Herausforderung. Beide haben ihn. Also Petrus ist nicht der, der ans Kreuz musste, aber er hatte die Herausforderung, stellt er sich zu dem er gehört. Und Jesus hat über beides gesprochen. Er sprach davon, er wird ans Kreuz gehen. Und er sprach davon, er wird verraten. Und der Feind hat versucht, Jesus auch zu hindern und sich als andere Weise zu offenbaren als Messias, als auf dem Weg, den Gott vorgesehen hatte. Und Jesus widerstand dem, weil er in der Gegenwart Gottes war und sich dorthin geflüchtet hat. Und er weiß um diese Momente von Versuchung. Und deshalb spricht er, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und er lädt seine Jünger mit ein, mit ihm zu wachen und mit ihm zu beten und sich innerlich zu stärken. Und Petrus, warum auch immer, war müde, wie alle anderen auch. Ich mag Petrus. Also mir geht es hier nicht um den Sündenbock. So, also erstens hatten alle 12 gesagt, wir werden dich nicht verraten. Da ist ja Petrus nicht der Einzige. Aber Petrus war der Anführer dieser Gruppe. Er war der Älteste. Man geht irgendwie davon aus, er war irgendwie so, also am Ende ungefähr 19, 20 Jahre alt. Er war der Anführer dieser Gruppe. Deshalb lädt Jesus ihn mit ein, mit ihm zu gehen, mit ihm zu wachen. Er ist müde, wie die anderen auch. Er schläft und er erlebt danach die schlimmste Niederlage seines Lebens. Er verleugnet Jesus dreimal. Das führt dazu, dass er die Gruppe verlässt und wieder fischen geht. Das ist, was es mit ihm macht. Was ich spannend finde, Jesus geht ihm nach. Wer das nachlesen möchte, Johannes 21, da wird es beschrieben, wie Jesus sich nochmal auf Petrus zumacht, wie er sich offenbart, und dann stellt er ihm dreimal diese Frage, Johannes 21, Vers 15. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Jesus sagt ihm ganz demütig: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann bestätigt Jesus seinen Auftrag: Dann sorge für meine Lämmer. Und Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er scheint irgendwas verstanden zu haben an dem Punkt. An dem ersten Punkt, das war so eine typische Petrus-Frage: Liebst du mich mehr als alle andere hier? Klar liebe ich dich mehr. Ich meine, ich bin ja auch der, der Jesus am meisten liebt hier im Raum. Ich bin ja auch der, der dich nie verrät. Ich bin ja auch der, der alles mitmacht. So, das war Petrus so viel von sich überzeugt, von dem, was er kann. Hat viel auch von seinem Wert aus dem genommen, dass er sich selber für unbesiegbar gehalten hat. Und er antwortet auf diese Frage: Liebst du mich mehr als ein anderer hier? Einfach nur mit einem ganz schlichten: Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus wiederholt das ja dreimal. Und Petrus bestätigt ihm dreimal, dass er ihn lieb hat. Und am Schluss sagt Jesus ihm einmal mehr: Sorge für meine Herde. Und er kündigt ihn was für sein weiteres Leben an, dass es schwer wird, dass es hart wird, dass er ein Märtyrer wird. Und Petrus sagt ja. Was ich spannend finde: Jesus gibt dich nicht auf, auch in deinem Versagen. Und ich will dir das nochmal zusprechen. Egal, wo du drin warst, egal, wo du hineinkommst, egal, wo du selber dachtest, wie weit du bist und die Realität dir zeigt, dass nicht alles so rosig und glänzend ist, wie du selber denkst. Gott gibt dich nicht auf und er hat immer noch eine goldene Zukunft für dich. Das hatte er auch für Petrus. Er hat diesen Auftrag, Gemeinde zu gründen und das Evangelium zu verkünden, das hat er genommen. Und was hat Petrus alles bewegt? So, aber Petrus hatte auch diesen Moment, und an dem ist er gescheitert, dass er dachte, er kann alles und konnte nicht. Und er hat viel versucht aus eigener Kraft. Und ich finde, es ist diese Schlüsselszene: Wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und ich würde mit uns, ein paar Bibelverse gemeinsam lesen. Jakobus schreibt es so, Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Schau, hier wird was angesprochen. Da geht es darum, dass Menschen gerne etwas hätten und sie es auf unterschiedlichste Art und Weise begehren, versuchen es zu erlangen, auch auf unrechte und böse Art und Weise, aber sie doch keinen Zugang dazu haben, weil sie nicht bitten. Und ich glaube, es ist dasselbe Prinzip. Wir haben manches nicht, weil wir Gott darum nicht bitten. Und das führt dazu, dass wir in manche Versuchung kommen, die wir gar nicht haben müssten. Schau, wenn unsere Seele gesättigt ist, dann werde ich um manches gar nicht kämpfen, worum ich kämpfen werde. Wenn meine Identität nicht klar ist, wenn mein Wert nicht klar ist, weil dann brauche ich all diese anderen Dinge, die mich glücklich machen und die mich bestätigen. Ich werde in Versuchungen kommen, die ich gar nicht haben müsste. Und damit ist nicht automatisch gemeint, dass ich versage und falle, weil ich trotzdem überwinden kann. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass ich manchen Kampf zu kämpfen habe, der unnötig ist und sich nicht ereignet, wenn ich in der Gegenwart Gottes bleibe. Und dann geht es nochmal weiter. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Schau, Gott gibt gerne, aber Gott hat ein Prinzip. Gott gibt, damit wir geben. Gott segnet uns, damit wir andere segnen. Das ist Gottes Art und er liebt es. Aber wenn es in dem Ganzen um mich geht, dann wird alles bei mir enden. Dann wird all das Gute, was Gott vorbereitet hat, nicht weitergehen als ich. Wenn die Liebe Gottes bei mir endet, dann wäre es nach Petrus Schluss gewesen. Dann gäbe es kein Pfingsten, dann gäbe es keine Gemeinde in Jerusalem, dann gäbe es kein Paulus, dann wäre keiner nach Europa gekommen. Wenn Gott mir Segen und Gunst schenkt und ich das Dreifache im Monat habe, aber es um mich geht, dann werde ich in Zukunft andere Kleider tragen, andere Schuhe tragen, ich werde sonst wo in Urlaub fliegen, aber es hat kein anderer irgendetwas davon. Schau, ich bin davon überzeugt, Gott liebt es zu geben. Und Gunst zu schenken ist nicht das Problem. Das Problem ist unser Herz. Und über das entscheiden wir. Und wenn wir ein Herz haben, was gerne gibt, dann ist es ein leichtes, das er gibt und vermehrt und Gunst mehrt und Dinge weitergehen. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet und es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Ich finde, Jesus hat hier ein paar, oder hier in Jakobus werden ein paar Dinge sehr klar angesprochen. Es geht nochmal um unser Herz. Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Petrus war in diesem Moment, als der Hahn krähte. Und das sind nicht die Momente, die man jemand wünscht. Und es sind auch nicht die Momente, die automatisch zum Guten führen, sondern es sind die bedeutsamen Momente in unserem Herz, in unserem Leben. Wenn wir mit unserer Schuld und unserem Versagen konfrontiert werden und wir uns entscheiden müssen, bin ich abhängig von Gott und muss mir eingestehen, ohne Gottes Hilfe ist es mir nicht möglich. Ich bin am Ende meiner Kraft. Da kommen, also ich kenne das von mir, da kommen Gedanken, die sind echt hässlich. Von Versagen, von Schuld, von Selbstverdammnis, von wäre ich nur nie geboren. Ich kenne diese Momente auch, wo man sagt, da steht mein Versagen vor mir. Ich dachte immer, das und das habe ich wirklich im Griff. Und jetzt muss ich mir eingestehen, nicht mal das bekomme ich hin. Oh. Aber wir werden aufgefordert, uns zu demütigen, weil Gott den Demütigen Gnade gibt. Und es gibt Zeiten, wo wir trauern, so wie Petrus, aber die Verheißung, die wir haben, ist, dass er Trauer in Freude verwandelt. Und die Verheißung ist nicht, dass in deinem Leben keine Trauer mehr kommt, sondern dass er die Trauer verwandelt, weil er uns von den Tiefen in die Höhen führt. Weil da, wo wir uns demütigen, er uns erhöhen wird. Das ist die Verheißung, die er uns gibt, wenn wir diese Momente haben. Und das andere ist, da, wo wir bei ihm bleiben, da werden wir in manche Versuchung nicht kommen. Und ich komme noch mal zu Petrus. Das finde ich wirklich spannend. Petrus von sich enttäuscht, von sich überzeugt, wie immer. Er hat diese Tiefe. Er hat diese Tiefe. Er wendet sich ab. Jesus geht ihm nach, gewinnt ihn zurück. Und dann gibt es etwas, das finde ich spannend. Wir finden das in Apostelgeschichte 2. Sie warten, weil sie wissen, das, was Jesus ihnen aufgetragen hat, werden sie aus eigener Kraft nicht schaffen. Und dann ereignet sich Pfingsten und es heißt Apostelgeschichte 2, 42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und solange das Volk Gottes im Gebet war, hat sich Reich Gottes ausgebreitet. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Ich will uns einladen, und uns irgendwie zurufen, die Welt dreht sich nicht um mich, aber ich darf mich um ihn drehen. Es gibt eine Kraft, in der alles möglich ist, aber das habe ich, also das kann ich mit Gewissheit sagen, das ist nicht meine. Das ist seine. Und was ich auch sagen kann, ich krieg's nicht hin. Ich erlebe das als befreiend, immer mehr. Ich werde vielleicht mal in Ruhe darüber länger sprechen, aber es gibt ein Geheimnis, dass Gottes Kraft in meiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Und da steht nicht, dass Gottes Kraft in meinem Ich kann nicht zur Vollendung kommt und in meinem mich selber kleinreden. Das steht da nicht. Aber in dem Wissen um meine Begrenzung, in dem Wissen um ich bin bedürftig, in dem Wissen um ich brauche Gott und ich brauche den Nächsten, das hat eine Verheißung. Und wir sehen, die erste Gemeinde hat sich auf das gestützt, zu sagen, wir bleiben im Gebet, weil wir gar nicht erst in Versuchung kommen wollen, weil wir gar nicht erst in die Situation kommen wollen, damit wir überwinden müssen, sondern wir wollen gleich so gefüllt sein mit Liebe, mit Identität, mit Gegenwart, dass sich manche Fragen für uns gar nicht erst stellen und wir nicht überwinden müssen und einen Kampf kämpfen, der unnötig ist. Sie waren in dem Miteinander, weil sie wussten, ich brauche den an meiner Seite. Sie blieben auch in der Lehre, in der Ausrichtung auf das, wie Gott das wirklich meint. So, hier ist meine Einladung, was auch immer das für dich bedeutet. Wache und bete. Damit wir nicht in Versuchung geraten. Ich will mir nicht die Kraft nehmen, so will ich das sagen. Ich will mir nicht die Kraft nehmen, Kämpfe zu kämpfen, die ich gar nicht kämpfen müsste. Ich will das nicht mehr. Schau, man kann entweder von Jesus lernen und sehen, was gut ist. Man kann von den Fehlern anderer lernen oder man kann selber fallen und sich danach entscheiden, hoffentlich wieder zu Jesus hin und fürs Aufstehen. Aber klug ist, das Erste zu wählen. Wolltest du was erzählen, Evi? Komm.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich liebe praktische Anwendungen und ich dachte, wenn ich das jetzt so auf dem Herzen habe, sage ich euch das mal. Überlegt doch mal, wie lange ihr braucht, um aufzuwachen, wenn ihr im Bett liegt. Klar, manchmal dreht man sich noch dreimal um und schläft nochmal ein und ist wieder wach und schlummern gibt's ja auch heutzutage. Aber im Grunde, es braucht nicht ein paar Wochen, es braucht auch nicht monatelanges Training, um wach zu werden, wenn wir... Ich mache die Augen auf, ich bin wach oder ich habe die Augen noch zu, aber ich merke trotzdem morgens, jetzt bin ich wach. Das ist nur eine Sache von einer Sekunde. Und ich glaube, dass es bei Gott auch so ist. Wir brauchen, um das umzusetzen, was der Markus heute gepredigt hat, brauchen wir nicht monatelanges Training. Das ist eine Entscheidung, einfach nur zu sagen, wenn mich der Heilige Geist heute Nachmittag irgendwann anstupst und sagt, hallo hier, sei doch mal wach, bete mal für das und das. Oder sieh doch mal die Situation jetzt mit meinen Augen. Reagier doch jetzt mal anders, reagier doch jetzt mal aus dem Geist heraus und nicht aus dem Fleisch, weil der Bibelvers heißt ja, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir können uns also jederzeit innerhalb von diesem Zeitspanne entscheiden, reagieren wir jetzt aus dem Geist heraus oder aus dem Fleisch. Das braucht kein Training, das ist nur eine Entscheidung von einer Millisekunde. Und das könnt ihr jetzt sofort beim Gespräch draußen beim Mittagessen oder heute Nachmittag oder morgen anfangen. Ihr braucht nicht erst lange warten. So schnell geht das.
Und für all die, die sagen, selbst das bekomme ich nicht hin, auch das ist was, was wir Gott abgeben und sagen, hilf meiner Schwachheit. Komm, wir stehen mal auf. Also was auch immer dir vor Augen ist, ich bete einfach nochmal, vielleicht betest du selber. Aber Jesus, ich danke dir auf jeden Fall, dass es beim Vater eine Sicherheit und eine Geborgenheit gibt, wo wir uns bergen können und dass er Schutz und Schild ist und dass du einen Weg für uns vorbereitet hast und danke, dass wir uns schnell entscheiden können und zwar, dass wir selber nicht in Versuchung fallen und dass wir uns auch gut und schnell entscheiden können zu tun, was dein Wille ist und dein Wille ist uns offenbar und dein Wille ist uns bekannt und Jesus, ich will mich entscheiden, und will dir sagen, ich will deine Wege gehen. Und ich will sehen, dass du sichtbar wirst und dass es nicht mehr um mich geht, sondern um dich. Und dass dein Einfluss groß wird in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Reden, in meinem Umfeld. Jesus, und wenn ich was weiß, dann dass ich dich brauche. Und ich brauche deine Kraft und deine Gesinnung. Und ich sag dir, hilf mir. Und ich danke dir, dass du da bist und dass deine Hilfe da ist. Und dass nach unseren Niederlagen deine Siege stehen. Und dass nach dem, wo wir uns demütigen, deine Erhöhung steht. Und dass da, wo Petrus fast aufgegeben hatte, dass wir ihm so viel heute verdanken. Und dass er derjenige ist, der die Gemeinde in Jerusalem ins Leben gerufen hat und dass so viel Segen davon ausging. Jesus, ich danke dir, dass du das Größere siehst und dass du den Sieg für unser Leben im Blick hast. Und ich will dort rein, helf mir. Amen. Amen. Herzliche Einladung. Wenn jemand sagt, ich habe noch was, was ich irgendwie mit Gott wirklich klären will, was gefühlt in diesem Gebet nicht drin war. Hier sind Leute, die gerne für dich beten. Wir hatten so viel gehört, auch in Bezug auf Krankheit und Leiden. Wenn du sagst, ich hätte hier gerne Gebet, komm doch einfach nach vorne. Und das Letzte, wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob Gott mich kennt, ob ich ihn kenne, aber da hätte ich irgendwie gerne Sicherheit oder ich würde gerne irgendwie mehr über ihn erfahren oder ich hätte ihn auch gerne als Freund, dann komm nochmal auf mich zu, dann wollen wir da Zeit haben. Ansonsten, schönen Sonntag, draußen gibt's lecker Essen, vielen Dank für alle, die sich eintragen und die, die sich noch eintragen werden. Doch heute machen wir das, wir stehen noch einmal zum Segen auf. Das ist uralt, das ist aus unseren Anfängen, es geht um Rennen, aber man muss ganz schön schnell rennen, damit einen der Segen Gottes nicht erreicht. Das will ich wirklich aussprechen über dir, dass Gottes Segen mit dir ist und dass er möglich macht, was dir nicht möglich ist und dass er Türen öffnet, die dir nicht möglich sind zu öffnen und dass das auch Herzenstüren sind, da wo du an dir selbst verzweifelst. Da ist er derjenige, der Türen auftritt und in Bereiche eintritt, die bisher verschlossen sind. Das will ich wirklich freisetzen, dass da Gottes Kraft und Friede und Gnade hineinkommt. Amen. Amen. Dann guten Appetit.